Willkommen zurück in Frérochers Tagebuch Kampf und Kontemplation. Jetzt die Einträge vom 23. Januar bis 15. Juni 1971. Der anglikanische Bischof Oliver Tomkins besucht uns. Als einziger Priester war er im Jahr 1949 dabei, als die ersten Brüder ihre Bindung für das ganze Leben eingingen. Das heutige Tischgespräch ist ein Gedankenaustausch über unsere Wege und unsere Eindrücke. Auch bei der Einweihung der Kirche am 6. August 1962 war er dabei. Würden wir heute noch auf den Gedanken kommen, ein Gebäude einzuweihen? Ich wünschte, diese Kirche wäre in die Erde eingesenkt, wie eine Katakombe, die in die Tiefe hinabreicht. Gehört sie mit ihrer Höhe von 8 Metern nicht bereits einer anderen Zeit an? Beim Essen erhole ich mich beim Anblick der Landschaft durch die 3 Fenster des Salle Claire hindurch, eines unserer Wohnräume. Die gepflügten Äcker von großen Wasserlachen durchbrochen, spiegeln unter den tiefhängenden Wolken. An den Büschen lassen manche Äste, die vom aufsteigenden Saft gerötet sind, das Keimen des nahenden Frühlings ahnen. In einer Vase neben der Uhr stehen ein paar Jasminzweige, die heute Morgen gepflückt wurden. Ein Christ aus einem Nachbardorf schreibt: Ich möchte, dass Sie wissen, wie sehr wir Sie hier in unserem Weinland von Mâcon brauchen. Ich halte diese Zeilen fest, weil sie aus unserer Heimat stammen, die doch seit Jahrhunderten ein steiniger Boden ist. Mittags spielte Jean-Luc auf der Orgel ein Stück von Bach aus der Kunst der Fuge. In dem ständigen Kampf, den ich für Christus gemeinsam mit den Menschen von ausgeprägtem Temperament führen muss, sind solche Augenblicke der Entspannung wie Tau erfrischend. Die Nacht ist hereingebrochen. Jeden Abend um diese Zeit fällt mir das beleuchtete Fenster von 2 Frauen auf. Beide betagt sind Menschen des Gebets. Niemand wird je erfahren, wie viel ihre Anwesenheit bedeutet hat. Heute ist das Fenster dunkel. Sie mussten verreisen. Es fehlt etwas in der Nacht. Heute Nachmittag hatte José in der Küche den Bratbackofen angezündet. Als wir vom Abendgebet zurückkamen, genügten ein paar Ästchen, um ihn wieder zum Brennen zu bringen. Eine dunkle Flamme brannte über der Glut und schlug in den Kamin hinauf. Später am Abend kam aus dem Backofen der Geruch eines Holzbündels, das bereits zum Feuern am nächsten Morgen bereitgelegt war. 2 Turteltauben gurren im Nebenzimmer. Gestern spätabends ist es uns gelungen, sie bei Paul de Jaume aufzutreiben. Bald werde ich sie zur Eucharistiefeier in die Kirche tragen. Ich freue mich schon. Alle werden überrascht sein. Heute ist der Tag, an dem Maria das Kind in den Tempel brachte und das Opfer der armen Leute hergab. Ein paar Turteltauben. Fastnacht. Wir haben Bewohner aus der Umgebung zum Mittagessen eingeladen. Die Würde der alten Menschen sagt viel über die Kultur des bäuerlichen Lebens, die jahrhundertelang weitergegeben wurde. Heute vor einem Jahr wurde das Konzil der Jugend angekündigt. Für die Ostertage in diesem Jahr erwarteten wir nicht viel mehr Besucher als im vergangenen Jahr. Nun haben sich bereits 6.000 schriftlich angemeldet. Wir sind gezwungen, einen Teil der Kirchenfassade niederzureißen, um den Kirchenraum durch ein großes Zirkuszelt zu ergänzen. Dieser rasch gefasste Entschluss fiel uns nicht leicht. Was vor uns liegt, wird von uns viel mehr Beweglichkeit und Anpassung verlangen, als wir geahnt hatten. Ich spreche mit einer Gruppe aus Toulouse. Plötzlich kommt mir die Erinnerung, wie ich einmal nachts aus Toulouse zurückkehrte. Ich glaube, es war im Winter 1966. Am Abend hatte ich in einer Sporthalle gesprochen, ich musste in einen Boxring steigen. Als ich auf der Heimfahrt im Nachtzug allein war, sagte ich mir immer wieder: Roger, nach diesem Abend musst du Schluss machen. Du darfst keine Einladung mehr annehmen, vor so großen Menschenmassen zu sprechen. Ich vergaß, dass ein anderer uns führt, und zwar oft dorthin, wo wir nicht wollen. 8 Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren sind angekommen, Kinder von Bergarbeitern in Montsou. Sie haben einen Wagen gefunden, der sie herbrachte, und bleiben bis Montag, um beim Empfang der Gäste zu helfen. Beim gemeinsamen Gottesdienst sind sie immer da und knien in einer Reihe. Zu Hause gehen sie freitags in die Kirche ihres Wohnviertels und beten. Niemand hat es ihnen beigebracht. Sollte sich der Frühling der Kirche zuerst auf den Gesichtern der Kinder und der Alten abzeichnen, von denen man nichts erwartet? Sollte gerade ihnen prophetischer Geist gegeben sein? Wie unerwartet ist die spontane Art dieser 8 Kinder, etwas zu unternehmen. Als ich mit ihnen sprach, war ich ganz beeindruckt, wie ernst und gewissenhaft Kinder sein können. Mit mehreren meiner Brüder besuche ich Pfarrer Marcel Buisson von Cuil-les-Roches. Er ist 85 Jahre alt. Sein noch glattes Gesicht strahlt freudig. Das Zimmer wird von einer Birne, die über dem Tisch hängt, beleuchtet. Die Läden sind halb geschlossen. Wegen eines Herzinfarktes kann er die Anstrengung nicht mehr machen, sie ganz zu öffnen. Ich bin spät Priester geworden, erzählt er. Man wollte mich nicht zum Priester weihen, denn ich litt an krankhaften Skrupeln. Diese ständige Angst vor der Sünde war wirklich eine Krankheit. Nie habe ich die Freude gekannt. Der Priester, der mich zum Priestertum geführt hat, hatte mir vorausgesagt, ich würde vielleicht erst im letzten Augenblick die Freude kennenlernen. Also warte ich. In einer Nische hinten im Zimmer sehe ich ein Brett von einem Beichtstuhl. Wäre er einverstanden, wenn der eine oder andere von uns käme, um von ihm die Absolution zu bekommen? Es gibt bessere Priester, antwortet er und nennt Namen. Er fährt fort, seit 40 Jahren bin ich in diesem Dorf und es hat sich nichts ereignet. Im gleichen Sinn hatte er bei meinem letzten Besuch gesprochen. Wie so viele andere glaubt auch er nicht mehr an einen Widerhall seines Tuns. Gestern Abend kamen Jean-Luc und Thomas aus Spanien zurück. In Avila besuchen sie den Karmel, ohne angekündigt zu sein. Sie stellen sich vor. Die Schwester, die sie empfängt, ist nicht überrascht und stellt sogleich die Frage, wie geht es Bruder Roger? Alle Tage ohne Ausnahme betet diese Kommunität für uns. Nun verstehe ich, warum wir durchhalten. An allen diesen Abenden zieht es mich nordwärts, um das letzte Leuchten am Himmel zu sehen und um den langgedehnten Rücken der Hügel entlang zu schauen, die sich über Saint-Jean-Joux hinaus erstrecken. Es ist 23 Uhr. In der Ferne flimmert eine Vielzahl von Lichtern, die sich zu einem Tanz vereinen. Welch seltsames Spiel, während wir hier abgesondert sind, nur von armen, kaum beleuchteten Dörfern umgeben? Fest ohne Ende in Druck gegeben. Welche unter den vielen Seiten, die ich einen Tag um den anderen 2 Jahre lang geschrieben habe, sollte ich auswählen? Beim Schlusspunkt angelangt, fragt man sich, ist es mir gelungen, das auszudrücken, was ich sagen wollte? Nein. Wozu also schreiben? Immer bleibt eine Grenze bestehen, jenseits derer der Mensch mit sich allein ist, im geschriebenen Ausdruck wie in der Spontaneität des gesprochenen Wortes. Die alte Tante von Denise schreibt ihm nach ihrem 85. Geburtstag: Sehr oft sehe ich Christus zwischen 2 Türen, wie man jemand in der Wohnung sieht. Man sieht ihn nicht wirklich und doch sieht man ihn. Sie lebt allein auf einem Hof, hoch oben im Jura. Eduard Gafaringa, ein junger afrikanischer Pastor aus Remera in Ruanda, ist zu Gast an unserem Tisch. Ein freundlich offener Mann. Ich beginne mit den Worten: Sie sind gekommen, um Kinder zu besuchen. Verblüffung in seinen Augen. Ja, sind wir denn Kinder? Gelächter. Beim Abschied spricht er den Wunsch aus, sich mit Frau und Kindern bei unseren Brüdern in Kigali niederzulassen. Aus einem Land heimgekehrt, dessen Namen wir besser nicht nennen, erzählt ein Bruder, was dort im Hinblick auf das Konzil der Jugend vorbereitet wird. Lebten wir nur für die Christen jenes Landes, wir fänden schon darin einen Sinn für unser Dasein. Die ersten Arbeitsstunden. Mein Zimmer strahlt in einem warmen Licht. Plastisch treten die Dinge hervor, dazu die kaum gemilderte Frische der Nachtluft. Der Mensch zieht aus, um am anderen Ende der Erde das zu suchen, was ihm die nächste Nähe bietet. Die ganze Woche hatten wir Masura, einen jungen Japaner, bei Tisch. Um Christ zu werden, hatte er sich zunächst die Begriffe und geistigen Strukturen des Westens aneignen müssen. Die Missionare wollten es so. Das Verständnis des Evangeliums ging ihm erst auf, nachdem er sich von der westlichen Geistigkeit freigemacht hatte. Ich sagte ihm: Unternehmen Sie an meiner Stelle den Vorsitz bei Tisch. Nehmen Sie uns an, wir sind Ihre verlorenen Söhne, Männer des Westens wie Ihre Missionare. Masura führte den Vorsitz mit unvergleichlichem Humor und Takt. Im Flugzeug Paris-New York, um einer Einladung der amerikanischen Bischöfe der anglikanischen Gemeinschaft zu folgen. Glücklich wie ein Kind. Habe ich doch sogar in den letzten Tagen beim Gedanken an die Reise über den Ozean getanzt. Amerika war ein Traum meiner Kindheit. Die Geschichten von meinem Urgroßvater. Von da stammt eine unauslöschliche Sehnsucht nach der weiten Landschaft, nach dem Land ohne Grenzen. Zusammenkunft mit den Bischöfen. Sie baten mich, zu ihnen über die Autorität in der Kirche und auch über das Amt des Papstes zu sprechen. Woher kommt diese innere Unruhe, dieses Wegfallen jeder Schüchternheit, wo ich doch kaum vor 10 Jahren noch nicht öffentlich zu sprechen wagte, nicht einmal in der Kirche von Tessé? Ich erinnere mich, bei der Einweihung unserer Kirche im August 1962 kein einziges Wort öffentlich gesprochen zu haben. Und die Reihe dieser Tagebucheinträge schließt Frère Roger mit den Worten ab: Ein Hirte für alle. Ist nicht das verschworene Schweigen, mit dem das Dienstamt des Papstes belegt wird, an der Erstarrung der ökumenischen Bewegung Mitschuld? Kann sich die ökumenische Bewegung aus ihrer Blockierung befreien, wenn wir uns nicht auf ein weltweit zu verstehendes pastorales Dienstamt an der Einmütigkeit beziehen? Ein Mann namens Johannes hat mir diese Perspektive näher gebracht. Durch die Art, wie Johannes der 23. sein Dienstamt ausübte, hat er mir die Augen für diesen Weg der Universalität geöffnet. Als Zeitgenossen dieses Zeugen Christi sind wir durch ihn herausgefordert. Bei meinem letzten Gespräch mit Johannes dem 23. kurz vor seinem Tod habe ich begriffen, dass sein prophetischer Dienst abgelehnt und dadurch eine Stunde des Ökumenismus verfehlt worden war. Er hatte der gegenreformatorischen Situation ein Ende gemacht, indem er beispielsweise vor aller Öffentlichkeit erklärte: Wir wollen keinen historischen Prozess aufrollen, wir wollen nicht erforschen, wer Unrecht hatte und wer im Recht war. Er war ein großes Wagnis eingegangen. Gegen die Meinung vieler hatte er nicht gezögert, zum Zweiten Vatikanischen Konzil auch Nicht-Katholiken einzuladen. Er hatte für das Vergangene um Verzeihung gebeten. Er war bereit, sehr weit zu gehen. Ich verstand seinen Schmerz darüber, dass er von Seiten der Nicht-Katholiken keine Antwort erhielt als einige liebenswürdige Worte. Bei diesem letzten Gespräch mit ihm wurde mir klar, dass man einen Propheten abgelehnt und die Ohren für seine Botschaft verschlossen hatte. Dadurch verrannte sich die ökumenische Bewegung in einen Parallelismus. Die Konfessionen verfolgten weiter ihre getrennten Wege. Es ist friedliche Koexistenz nicht mehr. Wenn jede Ortsgemeinde einen Hirten braucht, um die Gemeinschaft unter denen zu fördern, die stets dazu neigen, ihre eigenen Wege zu gehen, wie können wir auf eine sichtbare Gemeinschaft aller Christen auf der Erde hoffen, wenn es keinen Hirten für alle gibt? Nicht an der Spitze einer Pyramide, nicht als Haupt. Das Haupt der Kirche ist Christus, sondern in der Mitte. Wird uns der Bischof von Rom als Hirte aller mitnehmen auf den Weg zu einer Kirche der Gemeinschaft, die nicht auf wirtschaftliche oder politische Mächte baut? Wenn ja, dann wird er, von seiner Ortsgemeinde getragen, wesentlich zur Entstehung einer Gemeinschaft unter allen beitragen können. Was anders erwarten wir von diesem Hirten, der berufen ist, ein armer Bischof zu sein, als dass er jeder Generation die Quellen des Glaubens neu zugänglich macht und dass er mit sparsamen Worten die Christen wie auch viele Menschen jenseits der Grenzen der Kirche aufruft, gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu kämpfen? Gewiss hat der Bischof von Rom eine ungeheure Last der Geschichte zu tragen, so dass das Besondere seiner Sendung vorerst nur undeutlich erkennbar wird. Er ist heute aufgerufen, sich von den lokalen Pressionen freizumachen, um so universal wie möglich zu sein, um prophetische Einsichten frei verkünden zu können, um auch für einen ökumenischen Dienst frei zu sein, der die Gemeinschaft unter allen Kirchen vorantreibt, indem er selbst an diejenigen sich wendet, die sein Dienstamt ablehnen. Lässt sich die Aufgabe des Dieners der Diener Gottes nicht nur den Katholiken, sondern auch den Nicht-Katholiken gegenüber nicht mit dem einen Wort umschreiben, seine Brüder stärken, damit sie aus einem Glauben, aus einem Denken leben? Petrus, stärke deine Brüder. Vielleicht habe ich mit diesen Zeilen jemanden verletzt, vielleicht einen Stein um seinen Hals gehängt. Dann möge er den Stein, der ihm zu schwer ist, mir selbst zu tragen geben. Nicht, dass ich behaupte, ihn tragen zu können, aber ich will es wenigstens versuchen. Danke, dass du mit mir auf die Worte von Frère Roger gehört hast. Bis zu den nächsten und bleibe behütet.